Ja, meine Lieben, also ein großer Andrang heute. Viele, die jetzt nicht alles mitverfolgt haben in der letzten Zeit, wenn wir also so ein bisschen einen Überblick machen, wo wir anknüpfen können dann. Hauptthema ist Schöpfungsgeschichte, das Sündenfallgeschehen. Und wir haben uns insbesondere ein bisschen beschäftigt in der letzten Zeit, jetzt abgesehen vom Ostervortrag, damit, wie diese Schlange eben ins Paradies kommt und welche imaginative Gestalt also auch hinter dieser Schlange, also hinter diesem luziferischen Wesen steckt. Wir haben betrachtet einmal überhaupt, wie diese luziferischen Wesen in die Welt gekommen sind, wenn man so will. Wir haben besprochen, dass das zurückreicht bereits auf die alte Mondenentwicklung. Dort waren also diese jetzigen luziferischen Wesenheiten, die gerade ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben. Menschheitsstufe durchmachen heißt, dass sie ihr Ich entwickeln. Das heißt, dass sie eigenständige geistige Wesenheiten werden. Das ist immer der Punkt Menschheitsstufe. Also das heißt, mit dem Ich, mit dem Funken des Geistes, steigen Wesenheiten darauf auf, nicht mehr bloß geschöpft zu sein, sondern auch bis zu einem gewissen Grad Mitschöpfer zumindest zu sein. Wir wissen aber auch, dass bei den Engelwesenheiten, und zwar bei allen, also diese ganzen Hierarchien hinauf, keine Freiheit vorherrscht. Sie sind also in ihren Taten, in dem, was sie ausführen, nicht frei, sondern sie empfangen ihre Impulse von den über ihnen stehenden geistigen Wesenheiten und das geht letztlich hinauf bis zur Schöpfungsquelle. Also das heißt im christlichen Sinn dann ausgedrückt die Trinität, beziehungsweise insbesondere der Christus, der ist, der also mit der Schöpfungstätigkeit nach außen tritt. Weil die Vatergottheit als solche bleibt eigentlich immer in der Schöpfungsquelle verborgen. Die ist also eigentlich unzugänglich. Das heißt, damit die Schöpfung in Gang kommt, dazu muss in Wahrheit der Christus tätig werden. Er ist also der die Schöpfung in Bewegung setzt. So wie es die alten Inder im Grunde schon gemeint haben mit ihrem Vishwakarman. Also sie haben für den Christus den Namen Vishwakarman gehabt und Vishwa heißt so viel wie alles, allumfassend und Karma hängt mit Tun zusammen. Also ist so in gewisser Weise der Alltäter, könnte man sagen. Also das heißt, der eben die Schöpfung tätig hervorbringt. Und er bedient sich dabei aber bei diesem Schöpfungswerk, also dieser ganzen Hierarchienkette von den Seraphim angefangen als höchsten geistigen Wesenheiten bis hinunter zu den Engelwesenheiten, werden diese Impulse weitergegeben. Und weil diese Engelwesenheiten haben zum Beispiel nicht das, was der Mensch, was wir ganz selbstverständlich haben und wir uns gar nicht anders vorstellen könnten, sie haben kein eigenständiges Innenleben. Wenn sie ganz in ihrem Wesen leben, dann offenbaren sie sich vollkommen nach außen. Das heißt dann, in ihrer ganzen Erscheinung, in ihren ganzen Taten, die sie tun, liegt ihr ganzes Wesen drinnen. Was auch so viel heißt, wie sie können zum Beispiel nicht lügen. Denn sie offenbaren ihr gesamtes Wesen. Sie halten nichts davon zurück, sondern sie offenbaren in ihren Taten ihr gesamtes Wesen. Und das charakterisiert sie. Und wenn sie sich sozusagen ins Innere zurückziehen, oder wenn sie etwas tun, was vergleichbar wäre mit dem, wenn wir uns in unser inneres Nachdenken oder sowas zurückziehen, dann kommt bei ihnen absolute Geisterfüllung. Das heißt, das, was von den Hierarchien, die über ihnen sind, kommt, das strömt in sie ein und das erfüllt sie ganz. Also ihr Seeleninhalt ist dann alles andere hat nur nichts mit ihnen selbst zu tun, sondern es ist das, was sie also sozusagen von oben empfangen. Und erstmals während der Mondenentwicklung tritt das jetzt auf, dass Wesenheiten da sind, die Naja, nicht ganz von selbst, weil die Freiheit gibt es ja noch nicht, aber die, wie sagt Steiner immer so schön, die abkommandiert werden dazu, ein eigenständiges Innenleben bis zu einem gewissen Grad zu entwickeln oder danach zu streben zumindest. Und das sind jetzt, das wäre zunächst einmal bei den Hierarchien von Engelwesenheiten bis hinauf zu den Seraphim nicht möglich gewesen, aber bei den Wesenheiten, die jetzt gerade auf dem alten Mond ihr Ich entwickeln, da geht das. Da ist also ein Teil sozusagen, der die Entwicklung nicht vollständig absolviert. Und dieses nicht vollständig absolvieren bedeutet, dass sie also nicht die volle Geisterfüllung entwickeln und dass sie nicht ihr volles Wesen nach außen offenbaren, sondern dass sie etwas davon zurückhalten. Und das, was sie zurückhalten, beginnt jetzt ihr eigenes Innenleben zu bilden. Und sie haben sozusagen im Grunde die Sehnsucht, ihre Seele zu einer Art eigenen Kosmos umzubilden. Der nicht, während also eben bei den höheren Hierarchien es eben so ist, dass ihr Seelenleben eine Abbild dieses ganzen geistigen Kosmos immer ist, weil diese Geisterfüllung hineinkommt. Die wollen jetzt ihren eigenen Kosmos sozusagen in ihrer Seele entwickeln. Und das sind die Wesenheiten, die jetzt luziferische Wesenheiten werden und die beginnen sich dann ab der Erdentwicklung namentlich, aber auch schon während der Mondenentwicklung, störend ein bisschen in das Geschehen einzumischen sozusagen. Also störend jetzt, wenn man es vergleicht mit dem, was eben die regulär fortgeschrittenen Wesenheiten hätten werden können oder sollten. Und das heißt, das ist überhaupt der Moment, wo die Widersacher ins Spiel kommen, also mit der alten Mondenentwicklung. Ihr werdet jetzt sagen, naja, aber es sind doch auch schon auf früheren planetarischen Entwicklungsstufen Wesenheiten zurückgeblieben, weil auf allen Entwicklungsstufen bleiben Wesenheiten zurück, weil nicht alle das gleiche Entwicklungstempo haben. Das ist ganz normal. Also, dass manche eben schneller sind, manche ein normales, durchschnittliches Entwicklungstempo haben und welche zurückbleiben. Das war auf dem alten Saturn so, das war auf der alten Sonne so, das war auch auf dem alten Mond so. Der Unterschied ist nur, die Wesenheiten, die auf dem alten Saturn zurückgeblieben sind, haben sich, als dann die nächste Entwicklungsstufe der alten Sonne gekommen ist, einen eigenen Planeten geschaffen, auf dem sie ihre langsamere Entwicklung durchgemacht haben. Die Hauptentwicklung, das heißt dort, wo jetzt wieder Wesenheiten zur Menschheitsstufe aufgestiegen sind, die sind auf dem Sonnenplaneten geblieben, also auf der alten Sonne. Und das heißt, es haben sich diese zurückgebliebenen Wesenheiten in diese Entwicklung im Wesentlichen nicht hineingemischt. Auf dem alten Mond wird es anders. Da sind die zurückgebliebenen Wesenheiten auf demselben Planeten, nämlich auf dem alten Mond, auf dem auch diese Menschheitsentwicklung stattfindet. Weil erstmals passiert jetzt Folgendes, dass die Menschheitsentwicklung nicht mehr, wie soll man sagen, auf dem Zentralgestirn, auf dem Hauptgestirn stattfindet, sondern extern. Also das heißt, es beginnt sich die alte Sonne zu bilden, zunächst einmal noch alles ein Gebilde, aber dann mit der Zeit trennt sich der sogenannte alte Mond als selbstständiger Himmelskörper ab, was der Sonne ermöglicht einen höheren Aufstieg. Aber die Menschheitsentwicklung spielt sich eben auf dem alten Mond ab, also außerhalb. Und genau dort sind aber auch die Widersachermächte drin, also diese zurückgebliebenen Wesenheiten. Und da kommt es jetzt erstmals zu einer großen Durchkreuzung, also wo sozusagen sie wirklich beginnen, Widerstand auch zu leisten, dieser Entwicklung auf dem alten Mond.
Aber zwischen alter Sonne und altem Mond gab es da kein Zurückziehen des Geistiges?
Oh ja, schon. Gut, ist richtig. Also bei der alten Sonne war es noch so, da hat sich ein Himmelskörper abgetrennt, also sozusagen eine Wiederholung des alten Saturn, wenn man so will, und dort haben die zurückgebliebenen Wesenheiten ihre Entwicklung durchgemacht. Und die alte Sonne, dort haben Wesenheiten ihre Ich-Entwicklung durchgemacht, ihre Menschheitsstufe. Das sind die, die jetzt als Erzengel wirken. Also die jetzigen Erzengelwesenheiten haben dort ihr Ich sich erworben. So, jetzt geht das Ganze wieder in die Vergeistigung. Neuer Zustand, der Zustand, der insgesamt genannt wird, der alte Mond. Aber auch dieser Zustand, den wir als alten Mond bezeichnen, beginnt damit, dass sich ein Zentralgestirn bildet, das jetzt wirklich schon eine richtige Sonne ist, als Frucht dieser alten Sonnenentwicklung. Weil Steiner sagt immer, diese alte Sonne kann man noch als Planet bezeichnen. Hatte zum Beispiel die Eigentümlichkeit, dass sie nicht kontinuierlich leuchtend war, sondern dass sie also Perioden des Leuchtens und Perioden der Finsternis durchgemacht hat. Also Wechselzustände. Es war noch nicht ein stabil leuchtendes Gebilde. Jetzt, nach der Vergeistigung dieser alten Sonne, tritt der Zustand alter Mond hervor und beginnt zunächst, dass sich ein einheitliches Gebilde herauskristallisiert, herausformt, das zu leuchten beginnt, das also eine Sonne ist. Ist nicht die alte Sonne, ist auch nicht unsere Sonne, ist sozusagen etwas dazwischen. Es steht also deutlich eine Stufe höher als die alte Sonne, leuchtet also kontinuierlich, ist von höheren geistigen Kräften noch gestaltet. Und die sind jetzt bereits so weit fortentwickelt, dass es nicht mehr möglich ist, dass unter diesen Bedingungen irgendwelche Wesenheiten ihre Ich-Entwicklung durchmachen können, weil die Kluft einfach zu groß ist. Also diese Wesenheiten, die jetzt diese Sonne des alten Mondenzustandes bevölkern, die sind einfach geistig so weit fortgeschritten, dass die Kluft zu diesen ganz kleinen Wesenheiten, die beginnen, einfach zu groß ist. Und zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, und daher beginnt sich jetzt ein gesonderter Planet herauszulösen aus dieser Sonne des alten Mondenzustandes, also das ist der dritte Entwicklungszustand, und dort ist die Ich-Entwicklung. Und mit diesem alten Mond jetzt, im engeren Sinne, gehen aber auch heraus die luziferischen Wesenheiten. Die wären zwar gern bei der Sonne geblieben, sie wären zumindest gerne geblieben bei der Venus, weil in Wirklichkeit ist die Entwicklung noch komplizierter. Es lösen sich also in Wahrheit schrittweise mehrere Planeten heraus, die nicht genau gleich unserem jetzigen Planetensystem sind, aber doch eine gewisse Verwandtschaft haben.
Also, ist das passiert? Also, das ist mir
jetzt... Ja, naja, also Steiner spricht ja davon, dass es unserem Kosmos, wenn man so will, vorangegangen sind andere Entwicklungen, zwischen denen immer wieder ein Zustand der völliger Vergeistigung stattfindet. Also wo sich das ganze Äußerliche auflöst, dann geht es durch ein Geistiges durch und dann kommt es wieder als äußere Schöpfung heraus, aber auf einer höheren Ebene. Und das beginnt nach Steiner mit dem sogenannten alten Saturn, der nicht jetzt unmittelbar was mit unserem heutigen zu tun hat. Und das war aber ein reiner Wärmezustand. Das heißt, die Schöpfung hat sich damals nur als Wärmezustand, ein differenzierter Wärmezustand herausgebildet. Nachdem diese Entwicklung abgeschlossen war, vergeistigt sich das wieder, das heißt, versinkt äußerlich ins Nichts und kommt dann nach einer Zeit wieder heraus. Und es entsteht der Zustand der sogenannten alten Sonne. Sonne heißt sie eben deswegen, weil es bereits ein leuchtender Zustand ist. Also es kommt Licht zum Beispiel dazu. Der Saturnzustand war finstere Wärme, wenn man so will. Also es gab kein Licht, es gab keine Luft, keinen wirklichen Stoff oder sowas, sondern nur Wärmegestaltungen. Jetzt.
Ich habe dieses Bild von der Brombeere. Also wie bei einer Brombeere so Kugeln aneinander. zusammen eine
Also ich meine, es ist wahnsinnig schwer zu schildern, dieser Saturn-Zustand, nämlich weil man noch etwas dazu sagen muss. Ich meine, das sind alles natürlich nur Bilder, die wir uns machen. Weil mit dem alten Saturn, da gab es nicht einmal noch den Raum im Wesentlichen. Das heißt, es sind wechselnde Wärmezustände. Also Zeit entsteht damit, indem sich diese Wärmezustände ändern und sogar in gesetzmäßiger Weise ändern. Aber im eigentlichen Sinn, den Raum, gibt es bis auf eine kurze Epoche gegen Ende dieser Saturnentwicklung nicht. Gegen Ende gibt es das deswegen, weil spätere Entwicklungsstufen kurz vorausgenommen werden. Also jede Entwicklung, jede dieser Perioden, die durchgemacht werden, haben immer so, dass Vergangenes, sofern es ein Vergangenes gibt, beim alten Saturn gab es nichts Vergangenes, sondern das ist ein Uranfang, wenn man will, aber bei allen späteren Entwicklungsstufen gibt es das, dass das Vergangene kurz einmal rekapituliert wird, aber so rekapituliert wird, dass es zugleich auf eine höhere Ebene gehoben wird. Das geht so bis gegen Ende des ersten Drittels der Entwicklung. Dann gibt es ein mittleres Drittel, jetzt grob gesprochen, wo der eigentliche gegenwärtige Zustand ausgebildet wird. Und dann im letzten Drittel wird etwas vorausgenommen von der Zukunft. Andeutungsweise, in groben Zügen sozusagen. Und das heißt, es gibt zum Beispiel am Ende der alten Saturnentwicklung erstens einmal schon ein Aufleuchten, also das Lichtelement tritt bereits auf und mit dem Lichtelement auch der Raum. Das hängt nämlich in den Wald miteinander zusammen. Aber für den Kern der Saturnentwicklung ist der Raumbegriff im Grunde nur vergleichsweise brauchbar. Also er hat eigentlich keine Gültigkeit, nur wir können uns dann gar nichts mehr vorstellen, weil da haben wir ein Punkterl und mehr nicht. Und das heißt, wir legen es uns in unserer Imagination dann in räumliche Bilder auseinander, im Grunde. Was aber eigentlich nicht räumlich ist. Also daher ist es wahnsinnig schwer vorstellbar, gerade die Saturnentwicklung. Gut, also das wird vergeistigt, äußerlich gibt es nichts mehr, dann kommt es heraus, dann kommt diese alte Sonne. Da ist das Leuchten jetzt bereits wesentlicher Bestandteil der Sache, aber eben immer noch so, dass Licht und Dunkel miteinander abwechselt. Also das Zentralgestirn bezeichnet daher Steiner immer noch nicht als echte Sonne, sondern als eine Art planetenartiges Gebilde. Und da löst sich aber eben ein Himmelskörper bereits ab, auf dem die Wesenheiten sich versammeln, die die Saturnentwicklung nicht vollständig geschafft haben, wenn man so will. Und die suchen sich jetzt eine eigene Heimat, die eben noch Saturn-ähnliche Bedingungen schafft, die also eben ein finsterer Körper ist, ein reiner Wärmekörper ist, während diese alte Sonne bereits das Luftelement entwickelt, also was Gasartiges, wenn man so will. Sicher nicht vergleichbar mit unserer heutigen Luft und so weiter, aber immerhin etwas Gasartiges. Also es wird dichter auf der einen Seite, aber andererseits entsteht auch mit dem Licht ein höheres Element. Etwas Höheres als das Wärmeelement. So, dann ist diese Sonnenentwicklung, geht dem Ende zu. Es wird schon etwas vorausgenommen von den kommenden Stufen, namentlich von der alten Mondentwicklung ein bisschen etwas, führt schon zu einer gewissen kritischen Situation, weil, wie soll ich sagen, schon etwas spürbar wird davon, dass es da jetzt, dass dieses Widersacherelement eingreifen wird. Also etwas von dem wird spürbar, weil das liegt eben in den Entwicklungsgesetzmäßigkeiten. Das ist nicht so willkürlich, dass irgendwer gesagt hat, so, aber ab morgen machen wir es anders, so, ihr deutet jetzt an als Widersacher und Ding. Nein, es liegt eine gewisse Gesetzmäßigkeit drinnen, dass das so auch kommen musste. Und Das wird gegen Ende der alten Sonnenentwicklung bereits spürbar. Und es wird insofern spürbar, als dann eigentlich in der Zwischenzeit, das heißt in dem Zustand völliger Vergeistigung, das würde entsprechend beim Menschen dem Dasein zwischen dem Tod und einer neuen Erdengeburt. Also damit kann man das vergleichen. Ja, das ist auch nicht zufällig, dass wir das haben. Wir bilden da im Kleinen im Grunde das ab, was kosmisch im Großen da ist. In diesem Zustand der reinen Vergeistigung wird es jetzt ziemlich dramatisch. Weil da werden die Wurzeln gelegt für das, was Steiner dann später genannt hat, den Streit am Himmel. Da kommt es also zu einer gewaltigen geistigen Auseinandersetzung, die eigentlich erst so richtig bewirkt, dass jetzt bestimmte Wesenheiten auf dem alten Mond sich zu Widersachern wirklich entwickeln werden, die nicht nur also einfach zurückgeblieben sind und halt brav irgendwo separat ihre Lektionen nachholen, sondern die wirklich eingreifen in die aktuelle Entwicklung und dort sich als Widersacher betätigen. Dieser Streit am Himmel, der passiert eigentlich in Wahrheit in dem geistigen Zustand zwischen alter Sonne und altem Mond. Und das ist, wenn man so will, der Ursprung des Bösen. Als Voraussetzung aber auch für die Entwicklung der Freiheit. Weil die Freiheit ist ohne der Möglichkeit zum Bösen nicht da. Nicht wahr? Die Hierarchien, die über uns stehen, die regelrechten Hierarchien, also von den Widersachern rede ich jetzt nicht, aber von den Engelwesenheiten, die über uns stehen, die haben die Möglichkeit des Bösen nicht. Sie können nur Geisterfüllung erleben. Das heißt, das, was letztlich aus der Schöpfungsquelle strömt, das können sie aufnehmen, und wenn sie sich äußern in ihren Taten, können sie das eigentlich nur auf ihre individuelle Weise durchaus, aber eins zu eins ihrem Wesen entsprechend nach außen äußern. Und das ist das, was dann unmittelbar die Schöpfung gestaltet. Nicht wahr? Weil je tiefer ich hinunterkomme in den Hierarchien, desto mehr sind es die Wesenheiten, die jetzt mit der unmittelbaren Gestaltung beschäftigt sind. Aber es tritt durch diesen Streit am Himmel eben jetzt auch hervor, dass Wesenheiten da bleiben, die eben diese Geisterfüllung verweigern, oder zumindest bis zu einem gewissen Grad verweigern, sondern die eben einen Teil aufnehmen, begierig sogar, und einen anderen Teil zurückstoßen und sagen, so, aber ich will jetzt selber etwas damit machen. Also das Bedürfnis erwächst, aber es ist eben immer noch nicht volle eigene Entscheidung und eigene Freiheit, sondern sie sind in diese Position gerückt worden durch diesen Streit am Himmel. Also man kann fast sagen, dieser Streit am Himmel ist fast wie eine naturgesetzliche Tatsache passiert, irgendwo, dass also eine gewisse Scheidung der Geister da stattgefunden hat, im Dienste der Gesamtentwicklung. Also dass Wesenheiten entstehen, die jetzt einen Teil nehmen aus der Schöpfungsquelle, was ihnen zukommt, und dann ab einem gewissen Zeitpunkt sich abschließen davon. Und jetzt darauf angewiesen sind, mit dem, was sie da in sich haben, was sie sozusagen, könnte jetzt auch sagen, geraubt haben, sich aus der Schöpfungsquelle mit dem etwas zu tun. Und das sind die Wesenheiten, die jetzt während der alten Mondenentwicklung, die dann beginnt, wenn das Ganze aus der Vergeistigung wieder herauskommt, die jetzt ihr Ich entwickeln. Also das heißt, es sind die Wesenheiten, die jetzt gerade erst aufsteigen, dazu überhaupt geistige Wesenheiten zu sein. Um die geht's. Also nicht um die Engelwesenheiten oder sonstige, sondern um die, die jetzt erst entstehen als geistige Wesenheiten, als schöpferische. Und die haben jetzt plötzlich, da gibt es jetzt welche dabei, die haben einen gewissen Vorrat an Schöpfungsimpulsen, das heißt im Seelischen haben sie einen Vorrat an Schöpfungsgedanken, an Schöpfungsimpulsen drinnen, und sie fangen jetzt an, mit ihrem Ich, das sich entwickelt, sich namentlich darauf zu konzentrieren, mit dieser eigenen Seelenwelt was zu tun. Und Sie tun es insofern, weil jetzt brauchen Sie noch was dazu, dass Sie überhaupt ein entsprechendes Bewusstsein entwickeln können, weil jetzt kommt noch was dazu, ich haben heißt noch nicht Ich-Bewusstsein haben. Weil wir haben selber von unserem Ich noch ganz wenig Bewusstsein. Ein bisschen fängt es jetzt langsam an, stärker zu werden, aber von dem meisten, was in unserem Ich lebt, wissen wir nichts, weil dann wüssten wir zum Beispiel unser ganzes Schicksal, bis was wir aufzuarbeiten haben zumindest. Wir würden unser ganzes Karma zum Beispiel kennen. Weil unser wirkliches, unser höheres Ich steht ja eben darüber, über den ganzen Inkarnationen. Zieht sich ja durch. Aber wir bringen das zumindest hier in unser irdisches Bewusstsein nicht hinein. Und wir brauchen eben aber gerade unser irdisches Dasein hier, um Bewusstsein zu entwickeln, weil wir das Bewusstsein entwickeln hier, an dem uns stoßen, sozusagen an der äußeren Welt, an der Schöpfung. Vielleicht so der große Gedanke dahinter ist überhaupt, warum gibt es überhaupt eine Schöpfung? Gäbe es keine Schöpfung, hätte auch die Gottheit selber kein Bewusstsein. Weil sie muss sich etwas gegenüberstellen können, sie muss sich in etwas abspiegeln können. Ja, wenn es keine Schöpfung gäbe, man könnte sagen, warum fängt die Gottheit auf einmal an, schöpferisch zu werden, warum spart sie sich die ganzen Schwierigkeiten nicht und lebt in innerer Beschaulichkeit, in alle Ewigkeit zufrieden. Aber dann gäbe es auch keine innere Beschaulichkeit, kein Bewusstsein für diese Gottheit. Es wäre eine Schöpfungskraft, die im Leerlauf ist, weil sie nichts schöpft. Und die sich auch nicht selbst erleben könnte. Weil sie erlebt sich an der Schöpfung, an der Schöpfungstätigkeit.
Aber sie braucht nicht unbedingt uns. Weil sie könnte ja was anderes
schöpfen. Ja, sie könnte, natürlich, ja, prinzipiell könnte sie was anderes. Nur, der Punkt ist, die Qualität der Schöpfung, die sie hervorbringen, macht schon aus den Unterschied, wie viel Bewusstsein die Gottheit entwickeln kann. Und wenn es heißt, sehr wichtig heißt, also in der Genesis, die Elohim, durch die Elohim eigentlich der Christus, schufen den Menschen nach ihrem Bilde, dann heißt das, dass sie unten mit uns Menschen ein Wesen geschaffen haben, in dem sie sich erst vollständig spiegeln können überhaupt. Also zum Beispiel in der Tierwelt allein könnten sie sich nicht vollständig spiegeln. Dann würden ihnen also manche Seiten ihres Wesens unbewusst bleiben. Also zum vollen Bewusstsein können sie aufsteigen, wenn sozusagen in dem Spiegel wirklich ihr volles Bild aufscheint. Und im Schöpfungsgeschehen ist das aber eben halt nicht ein bloßes Abziehbüttel, sondern das ist eine Realität. Etwa der Spiegel, das Spiegelbild, in dem sich die Gottheit jetzt im weitesten Sinn gesprochen spiegelt, ist eben einfach eine Realität. Das ist äußere Realität dann. Bei uns ist es halt nur ein Bild im Spiegel, aber für die Gottheit ist es das also wirklich etwas bis in die dichte materielle Welt hinein sogar als eine Realität erscheint. Also daher kann man sagen, die ganze Natur zum Beispiel, alles ist das Spiegelbild der Gottheit, gehört dazu. Aber im höchsten Sinne sind es wir als Menschen, weil wir erst das vollständige Bild sind. In den Tieren, in den Pflanzen, in den Mineralien sind es Teilaspekte. Und erst im Menschen spiegelt sich das gesamte göttliche Wesen. Das ist der Unterschied. Und das auch jetzt bei unserer Erdentwicklung in einem Maße, wie es auf den vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen auch nicht der Fall war. Weil eben keines der Wesen, das unten entstanden ist und seine Menschheitsstufe, also seine Ich-Entwicklung durchgemacht hat, ist bis zur völligen schöpferischen Freiheit gekommen, die aber die Schöpfungsquelle hat. Klar, weil von dort kommt alles Schöpferische, von dort kommt der absolut freie Impuls, also das, was aus der Schöpfungsquelle kommt, da kann ich nicht sagen, das ist so, weil und warum, sondern das ist eine freie schöpferische Tat der Gottheit, wenn man so will.
Ja. Das heißt, wir sollen uns selbst voll bewusst werden,
ja,
nicht nur für uns, wegen uns, sondern auch, damit sich die Gottheit voll spiegeln kann,
ja,
in unserem Vollbewusstsein.
Richtig, richtig. Absolut, absolut. Und das heißt, es hängt für die Gottheit, für die Schöpfungsquelle, wenn man so will, sehr viel davon ab, wie wir Menschen uns verhalten und weiterentwickeln, weil es geht eben jetzt um den entscheidendsten Punkt. Es geht darum, das ist sozusagen auch dieser schöpferische Funke, die Quelle selbst sozusagen, das innerste Heiligtum zu spiegeln beginnt. Und das geht aber nur, indem es dem Menschen in die eigene Freiheit gegeben ist. Weil nur dann kann er ein Abbild dieser Schöpfungsquelle sein, wenn er dieselbe Freiheit hat im Prinzip. Auch wenn es nur ein Miniaturabbilder ist, aber es geht um dieselbe Freiheit.
Und die Gottheit freut sich.
Ja, natürlich. Das heißt, die Gottheit wird sich ihrer innersten Wesenheit ihres innersten Schöpfungsquells in dem Maße bewusst, in dem der Mensch diese Schöpferkraft in sich rege macht. Wenn der Mensch es versäumt, sie in sich rege zu machen, so, ich lebe ein gewohnheitsmäßiges Leben, das reicht mir, ich brauche nichts schöpferisch machen. Ich meine, funktioniert in Wahrheit nicht, weil jeder Mensch, sonst wäre er kein Mensch in unserem Sinne. Also jeder macht es irgendwo, auch wenn er sich dessen halt noch nicht ganz bewusst ist, aber
freut sich die Gottheit weniger, um bei diesem Ausdruck zu bleiben.
Ja, also je mehr wir das versäumen und jetzt zunehmend auch je mehr wir versäumen, es bewusst zu tun, weil wir sollten langsam herankommen, uns auch der schöpferischen Momente bewusst zu werden, wenn wir das versäumen, dann fehlt das der Gottheit, wenn man so will, am Bewusstsein. Und das hängt nicht mehr sozusagen nur von ihr selber ab, sondern von uns ab. Das ist da ist der Punkt erreicht, wo
ich die Verschmelzung spüre. Weil wenn ich wirklich total aufmache,
ja,
verspüre ich eine Verschmelzung.
Ja.
Spüre ich, dass es nicht nur ich bin, sondern ein tieferes Ich.
Ja.
Ein Wesen, das ich noch nicht wahrgenommen
ja
habe. Dass ich jetzt mich erleuchtet, größer und in einer Feinfühligkeit oder in einem Licht sehe, wahrnehme und mich größer fühle.
Ja, ja, fühlt. Ja. Richtig. Ich meine, das sind die Momente, wo man an das wirkliche Ich herankommt und spürt auch irgendwie, dass dieses Ich im Grunde identisch ist mit der Schöpfungsquelle. Oder zumindest mit einem Aspekt dieser Schöpfungsquelle, sagen wir mal so. Aber es ist halt klein noch. Aber
ja, zu sagen ist also, dass ich da viele heile oder eben ich heile nicht, sondern Gott heile.
Ja.
Ich werde durch mein Wesen oder dass ich mich eben verschmelze oder eben mich öffne für diese Kraft, für diese Energie,
ja,
für dieses Licht, wie man es nennen möchte, für diese,
ja,
wirst du geheilt oder eben gebe ich eben allen bereit,
ja,
was alles möglich ist,
ja,
wenn es sich wirklich mit der Gottheit.
Ja, ja, absolut. Ich meine, das ist das, was die deutschen Mystiker zum Beispiel so deutlich erlebt haben. Ich weiß nicht, so ein Meister Eckhart, wenn er sagt, ich weiß jetzt nicht ganz wörtlich, aber er sagt, Gott kann ohne mich kein Würmlein machen. Ohne mich müsst sie nichts zerkrachen. Ich bin immer dabei. Weil das, also so weit geht das, weil es ist einfach, es ist genau dieselbe Kraft. Es ist genau dieselbe Kraft. Es ist die göttliche Kraft. Halt nur in einem winzigen Bereich rege gemacht. Aber ohne dass die mittut, geht es auch im Großen nicht. Das heißt, die Erdennatur, unser Erdenkosmos, also das heißt, alles, was dazukommt, würde es ohne uns nicht geben.
Entschuldigung, und
natürlich, ich meine, selbstverständlich. Also, ich mag so gerne vorher,
Das hat jetzt angehört, das waren das Wahrnehmungen gewesen, was ist das genau, was du geschildert hast?
Ich bin, was soll ich das jetzt formulieren? Bruno Gröning, sagt dir was? Ist ein Heiler gewesen, ja, da eigentlich im Weltkrieg?
Also König.
König.
Und ich, da war ich in der Gruppe drinnen, und wenn man sich das Bild anschaut oder eben seine Energie nach dem Film anschaut, wenn du dich auch wirklich öffnest, und ich habe den eigentlich relativ, war mir sehr krank gewesen, und mir wurde auch mitgeteilt, dass ich auch jeder Mensch hat die Gabe. Und wenn man wirklich eine totale Sehnsucht hat und in einer Gruppe ist, die auch alles immer, das springt über, wenn du dich öffnest, ja, für die Energie des Glaubens, oder in der Kirche, dann ist das auch, das geht rüber, wenn du dich wirklich aufmachst, wenn du denkst, dass wir uns Milch kaufen, aber ich bin rasier auch. Also ich kann wirklich wahrnehmen, ich spüre dann sehr viel, wenn ich wirklich aufmache, dass auch ein Engel da ist, dass die Kraft, dass sie wirklich total bei mir ist, dass diese Energie jetzt nicht nur sie ist, sondern dass noch wer da ist. Und sage ich, jetzt hat man wer, ich habe Fußprobleme, sehr stark geworden. Sage ich, und jetzt ist mein Fuß, da ist wer da. Und dann sage ich, ja, unsere beiden Engel, also eben das Wesen, eben diese Energie, was ich gesagt habe, das Licht, ja, arbeitet nicht, egal ob die jetzt oben ist, wie beim Reiki, ich mache Reiki, ich habe mehrere Massagen.
Ja, das kann man
spielen. Das kann man spielen, ja, genau.
Ich war eben auf die Wahrnehmung bezogen.
Ja, es hat nur aber dort passiert, ja, diese Energie, ja, wo das ist, das ist das gestrickt über dann auch. Wenn du wirklich was aufmachst, wenn der Hass hat, springt der Hass dann auch darüber. Das
Nächste. Ja, ja, ja. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Wenn du wirklich aufmachst, spürst du auch der Mensch, oder der ist voller Heilenergie, oder der möchte etwas Gutes. Und wenn man das übt öfters, ich habe das sehr lange geübt in der Woche, dann kann man das klicken und man hasst das. Und manchmal
geht
es nicht. Also dann denkt man, okay, jetzt so also wirklich nur mit Klick geht es nicht. Aber manchmal kann
ich. Ist schon klar, ja.
Richtig. Und du hast sozusagen gesagt, du kannst diese Schöpferfälle indirekt irgendwie wahrnehmen.
Das kannst du üben. Das kann jeder üben.
Okay.
Ja, ich meine.
Ja,
genau. Richtig. Natürlich. Ich meine, wichtigsten ist es eben wirklich wahrzunehmen, auch wenn man selber schöpferisch tätig ist, diesen Moment, wo der schöpferische Funke eben wirklich tätig ist, bevor es also noch so ganz herausstirbt, den wirklich möglichst an der Quelle mitzuerleben. Dann,
das ist eine Euphorie oder eine Ekstase, die kaum, wenn es wirklich in einer Gruppe ist, die sich
wir haben Schauspieler unter uns, die haben dann diese Ekstase schon, auch in ihrer Rolle, ich meine, das jetzt ganz
ehrlich. Ja,
genau. Ja.
Das ist eine Schöpfer.
Na sicher, sicher. Also die Möglichkeit dazu gibt es in der Kunst natürlich, egal was man tut. Sie gibt es aber ganz besonders auch dort in der menschlichen Begegnung, wenn man offen ist dafür.
Genau.
Nicht wahr? Weil ich habe das gestern mit der Sprachgestaltung lang über so ein Thema geredet. Aber in jeder menschlichen Begegnung liegt etwas Schöpferisches, weil es eigentlich zwei Schöpfungsquellen einander begegnen, die in Wahrheit aber eigentlich dieselbe sind, weil es identischer ist mit der, in der die Gottheit steht. Also, ja, das steht hinter dem, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Nicht wahr? Das ist genau dasselbe. Also, zu erkennen, in dir ist im Grunde dieselbe Quelle wie in mir, und es ist dieselbe, die in der Gottheit ist. Und das im Moment zu erleben, das heißt, und das kann ich erleben, wenn ich wirklich in der Begegnung einmal sozusagen alles wegräume, was Konvention dran ist, was Gewohnheit ist, wie man halt einem Menschen gegenübertritt und Ding, wo man also diese ganzen Schalen und diese ganzen Dinge einmal ablegt und wirklich dem anderen Ich begegnet.
In Wirklichkeit ist es auch ein Spiegelerlebnis. Ja, also was du vorher gesagt hast, die Quelle, ja, spiegelt sich im Menschen.
Ja.
So spiegeln sich eben zwei Menschen aufeinander.
Ja, genau. Und zugleich die Gottheit auch darin. Also, wenn man, das ist erlebbar in dem. Ich meine, in Wahrheit ist das Zentrale. Ich meine, das ist Anthroposophie. Ich meine, um das geht's. Das in jeder menschlichen Begegnung im Alltag zu erleben. Oder möglichst oft. Ich meine, weil das ist die Quelle, aus dem weiß ich dann, wie ich unterrichten muss, wie ich Wirtschaft gestalte mit dem zusammen oder sonst was mache. Wie ich ihn als Richter zu beurteilen habe in Wahrheit. Ich meine, das wäre die Zielvorstellung. Weil dann erlebe ich eben im anderen das Göttliche letztlich auch und seine Beitragsmöglichkeit zur Gesamtschöpfung.
Aber das muss sicher ehrfürchtig sein.
Ja, absolut. 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 Selbst wenn man der vielleicht als Feind gegenüber tritt, was auch passieren kann, im Leben ist das halt so.
Da lernt man
immer
am meisten.
Ja, wieder, wenn man es zusammenbringt, ja.
Ich habe eine Frage betreffend Seraphim.
Ja.
Du hast gesagt, diese höheren Wesenheiten und die ganz hohen Wesenheiten haben nicht die Möglichkeit, sie erfüllen nur den Geist. Die Geisterfüllung
erfüllen sie
in sich. Ja?
Genau.
So. Das heißt, ihnen ist eigentlich aus, wenn wir jetzt die Erzengel Michael Gabriel nehmen, ihnen ist verwehrt der direkte Hilfe, die direkte Hilfeleistung uns gegenüber, sofern das nicht von der Quelle kommt.
So ist es, ja. So ist es. So ist es. Daher, wir sind also eben jetzt im Grunde, also seit der Zeitenwende beginnend, in dem Zeitalter, wo das eben wirklich die Hilfe anzunehmen von den höheren Wesenheiten, dass das am Menschen liegt und dass sie nicht mehr sozusagen einfach gebracht werden kann gegen seinen Willen. Das heißt, wir müssen mehr oder minder bewusst uns öffnen dieser Hilfe. Dann ist sie jederzeit da. Aber sie kann uns nicht mehr aufgezwängt werden sozusagen. Und damit kommen wir aber in ein schwieriges Fahrwasser, weil jetzt beginnt also immer mehr das Zeitalter, wo wirklich kapital ja was schiefgehen kann, weil immer mehr in unserer Hand liegt. Und das eben jetzt ab dem Moment jetzt nicht mehr gesichert ist, na, die Gottheit wird schon irgendwo dann hinbiegen, dass es am Schluss gut ausgeht sozusagen. Also es ist nicht gesagt daher schon, dass die Erdentwicklung wirklich ihr mögliches Ziel, ihr gewünschtes Ziel erreicht. Das heißt, ein Wesen hervorbringt, das die vollkommene Freiheit hat und das aus dieser vollkommenen Freiheit die völlige Geisterfüllung sucht. Aber aus Freiheit heraus eben. Und sie sucht aber eben in dieser ganz individuellen Weise dann. Weil das ist eben der Unterschied dann. Ich habe das ein paar Mal schon aufgezeigt. Ich meine, normal geht das die ganze Kette jetzt über die Seraphim, Cherubim und so weiter, über die Engel bis zu uns herunter. Ginge das so, die Befehlskette, wenn man es jetzt äußerlich ausdrücken will. Spärlich funktioniert das immer noch, aber halt immer spärlicher. Eben weil die Wesenheiten eigentlich gar nicht mehr dürfen, uns damit zu erfüllen. Es ist nur mehr so weit, als wir halt noch nicht in der Lage sind. Also zum Beispiel für den karmischen Ausgleich muss noch gesorgt werden, namentlich durch die Engelwesenheit, die mit uns persönlich stark verbunden ist, also was man Schutzengel dann oder wie man nennt. Die also überblickt unsere Inkarnationen, unser Karma überblickt und uns hilft, also den Weg dorthin zu finden. Und dabei helfen dann sogar noch höhere Hierarchien natürlich auch mit, dass äußerlich die Konstellationen überhaupt zustande kommen können, dass die richtigen Begegnungen passieren. Also dazu sind wir selber noch nicht bewusst, jedenfalls noch nicht fähig. Aber auch darin wird nichts anderes vollzogen im Grunde, als was in unserem Ich eben drinnen liegt. Also das heißt, diese Wesenheiten helfen uns nur, unser Schicksal zu vollziehen. Und sie helfen uns dabei, so lange, bis wir selbst das bewusst erfassen können und dann selber vollziehen. Aber es gibt eben neben dieser ganzen Kette beim menschlichen Ich eben den direkten Zugang zur Schöpfung. Das ganz Unmittelbare. Ich meine, das wird im Christentum natürlich auch ganz besonders betont. Daher tritt ja in Wahrheit die Engellehre und das alles in der Praxis sehr in den Hintergrund und am liebsten redet man von der Mensch und Gott und dazwischen nichts im Grunde. Das ist nicht hundertprozentig falsch, sondern es ist in einem ganz wichtigen Punkt richtig, nämlich in dem Punkt, dass sich das menschliche Ich im Gegensatz zu dem Ich der Engel, Erzengel und so weiter unmittelbar direkt der Schöpfungsquelle öffnen kann. Also entsprechend dem paulinischen Wort nicht ich, sondern der Christus in mir. Der Christus jetzt genommen als Repräsentant dessen, was aus der Schöpfungsquelle kommt. Unmittelbar aber jetzt.
Bruno Gröninger gesagt.
Ja. Und weil die Engelwesenheiten, der nimmt es von der Erzengelwesenheit, die über ihm steht, und die nimmt es vom Urengel sozusagen. Da gibt es also eine fixe Ordnung. Der kann nicht sagen, ich will aber nicht mit ihm so einen Unterschakel zu tun haben, sondern ich will direkt hinauf. Jetzt ein bisschen spaßig erzählt. Aber das Wesen des menschlichen Ich ist, dass es diesen direkten Zugang hat. Auch haben kann jedenfalls. Wir können den Zugang zu den Engelwesenheiten und so weiter natürlich auch haben und wir sollen den auch bewusst suchen. Aber wir können ihn eben auch direkt zu dieser unmittelbaren Quelle auch haben. Das ist der riesige Unterschied zwischen dem Menschen und allen geistigen Wesenheiten, die bis jetzt in die Welt getreten sind. Also zumindest soweit wir es überschauen können, seit dem alten Saturn. Was abseits vom alten Saturn war, das, ich meine, ist schon auf den alten Saturn zurückzublicken, der helle Wahnsinn sozusagen, nur sehr schwer möglich, aber was abseits, ich sage jetzt bewusst nicht davor, sondern abseits davon ist, war, wird sein oder was weiß ich, davon wissen wir gar nichts im Grunde.
Sind wir die Einzigen in unserem Kosmos, die ihre Menschheitsstufe durchmachen?
Soweit wir wissen, ja. Ich meine, das, also auf diese Art vermutlich schon, zumindest. Ich meine, das ist, ich weiß, es ist jetzt die schwierige Frage, wie schaut das mit anderen Sonnensystemen und so weiter aus, welche Entwicklungen gibt es dort? Ich kann dazu nicht wirklich was, also ehrlicherweise nicht wirklich was sagen.
Ja, bleiben wir in unserem Sonnensystem.
Ja.
Wir machen die Menschheitsstufe durch.
Ja.
Wir sind das,
ja,
die sich Menschen nennen.
Genau.
Das heißt, wir sind noch nicht Menschen.
Nein.
Wir machen die Menschheitsstufe durch.
Richtig.
Und aus den vergangenen Entwicklungsstufen geht hervor, dass immer Wesenheiten die Menschheitsstufe durchmachten, zurückblieben.
Ja.
Das bedeutet, dass jetzt auch diese Entwicklung einen Teil zurücklassen werden wird müssen.
So wird es sein. Das, ja, heißt, mitten unter den Menschen beginnt jetzt eine neue Gruppe von Widersacherwesenheiten aufzusteigen. Dadurch. Und welche, die für die Zukunft naja, sicher ganz gewaltige Fähigkeiten auch haben werden. Auch wenn sie eben jetzt diese Ich-Entwicklung nicht so fertig vollziehen, wie sie vorgesehen ist, werden sie doch gewisse Fähigkeiten mitnehmen, die aber eben zum Beispiel die Hierarchien darüber nicht haben. Und das macht dann diese Widersacherwesenheiten mit Sicherheit sehr gefährlich. Weil man stelle sich vor, Widersacherwesenheit, die also vielleicht dann nicht mehr den vollen, aber doch einen gewissen Zugang unmittelbar zur Schöpfungsquelle hat.
Da war es eigentlich in diesen utopischen Filmen schon immer da, also uns widerspiegelt das.
Ja, sicher. Im Grund, in den meisten dieser Dinge sind in Wahrheit stehen wahre Imaginationen dahinter, das ist natürlich dann alles verwurstet in einer Abenteuergeschichte und alles, ja, Mögliche, aber man braucht sich ja nicht die ganzen Figuren, die da auftreten, anschauen, das sind ganz klare Imaginationen in Wahrheit dahinter. Natürlich in vielen Sachen, also es ist halt verzerrt einfach und entstellt und dadurch erkennt man es dann oft nicht so leicht. Oder es ist die Frage, ob das dann immer so gescheit ist, das den Leuten so zu zeigen. Aber
ja, Hollywood verdient. ist ein gutes Geschäft.
Hollywood verdient auch, ja sicher. Und natürlich entsteht es letztlich, aber auch natürlich aus dem Bedürfnis, mit diesen Imaginationen umzugehen. Es ist auch nicht überraschend, dass das so stark aus Amerika kommt, weil dort diese Auseinandersetzung mit diesen Kräften noch viel stärker ist. Weil das sind sowohl die luziferischen als auch die arimanischen, natürlich besonders die arimanischen, aber eben auch die luziferischen Widersachermächte noch viel stärker tätig, auch durch die ganze Struktur dieses amerikanischen Kontinents. Wir haben ja mal vor kurzem ein bisschen gesprochen über die Äthergeografie der Erde und so. Also gerade die Westküste ist ein ganz besonderer Bereich irgendwo, weil einerseits also die Kräfte bis am allertiefsten bis ins Untersinnliche hineinkommen, aber von der anderen Seite über den Pazifik wir aufsteigen bis zu den höchsten Ätherkräften und das wirbelt dort durcheinander und das, was aber mit den höchsten Ätherkräften aufsteigt, da sind aber auch immer wieder die Luziferischen dabei, die dort andocken wollen. Und auf der anderen Seite sind die stärksten alemannischen Kräfte dahinter. Also das ist, gerade an der Westküste ist da im immenses Spannungsverhältnis vorhanden. Und daher die ganze Esoterik, die dort von dort kommt und dort lebt, also eben voll geladen ist mit seiner Mischung aus alemannischen und luziferischen Kräften. Und ganz selten gelingt es, wenn das Gleichgewicht zu halten, dann wäre es gerade das Christliche, nicht wahr? Aber es kann auch so sein, dass die wirklich beide in voller Kraft einer nach links, einer nach rechts zieht und dann zerreißt es den Menschen dabei. Und daher gibt es aber auch gerade an der Westküste also so starke Impulse, die das versuchen jetzt abzulehnen, also diese ganz... Man denkt, die Mormonen zum Beispiel, Salt Lake City oder so, ist jetzt nicht ganz an der Küste, aber geht auch schon in den westlichen Bereich dort drüber und mit dem Salzer und herum. Die versuchen also einen ganz uralten, strengen moralischen Impuls da hineinzubringen, sozusagen, um den Menschen so festzuhalten, dass er nicht zerrissen wird von den Kräften. Ich meine, es kann natürlich auf die alte Art auch nicht mehr funktionieren, aber es ist verständlich, dass das empfunden wird, da ist eine riesige Gefahr vorhanden von manchen. Und andere schweben halt auch wunderbar natürlich fallen auf der luziferischen Seite davon und spüren nicht, wie unten aber schon der Ariman zieht. Weil das ist typisch, also gerade für diese Westküsten-Esoterik, die ja ganz anders ist als die Ostküsten-Esoterik, also so Boston und da die Gegend darauf, wo es ja auch sehr viel gibt. Oder Philadelphia ist also an der Ostküste ist ein ganz, ganz altes Zentrum eigentlich im Grunde. Aber das sind eigentlich ganz andere Kräfte als die an der Westküste tätig sind. Und die an der Westküste, die hat diese ganze New Age-Bewegung und das heißt, die meisten Sachen, die drinnen sind, haben einerseits eine sehr stark intellektuelle Prägung und andererseits was aber total luziferisch davon fliegt. Und zwar aber sehr unverbunden miteinander. Also das ist eben gerade nicht zum Ausgleich gebracht, sondern es ist, wie soll ich sagen, so ein totales luziferisches Lebensgefühl, das daraus entsteht, aber mit einem total arimanischen Intellekt verbunden. Das ist ganz typisch dahinter. Ich sage nicht, dass jetzt alles schlecht ist oder so, aber man spürt also diese Widersacherkräfte dort ganz, ganz stark. Und
wie die Leute auch reden.
Ich meine, sicher kann man reden mit ihnen. Ich meine, es sind meistens sehr gescheite Leute. Es sind meistens sehr, sehr intelligent. Und sie bauen meistens riesige Systeme auf. Also was versuchen, alles einzubauen und alles zu berücksichtigen. Und das Ganze aber mit einer sehr großen Heilsversprechung trotzdem auch dahinter. die aber einfach einen luziferischen Zug irgendwo hat drinnen. Also da geht es ja dann trotzdem sehr schnell ins Sektenhafte hinein. Das ist das Problem.
Sekten, das ist so.
Naja, also Sekte ist ja sowieso also, so ein eigenes Wort. Sekte kommt von Sektor, also das heißt, das ist ein Ausschnitt. So gesehen ist jede Kirche ist alles eine Sekte, weil es alle ja irgendeinen Ausschnitt hat. Aber im heutigen Sinn meint man damit meistens also Leute, die, wie soll ich sagen, mit sehr suggestiven Mitteln ihre Mitglieder werben oder beglücken oder die Menschheit beglücken sozusagen, also die Abhängigkeiten schaffen, die eben nicht die Freiheit des Menschen dann in Wahrheit respektieren. Weil das muss man trotzdem den Anthroposophen sagen, das machen sie nicht. Das machen sie im Großen und Ganzen wirklich nicht. Ich meine, sie sind vielleicht eine totale Sekte in dem Sinn, dass sie sich einmauern irgendwo und sagen, der Rest der Welt ist im Grunde existiert für mich nicht, das Böse. Jetzt sage ich es übertrieben natürlich wieder, aber so ein bisschen, was war schon so eine selige Welt, in der wir als unverstandene Anthroposophen leben, und aber dass das rausgehen und jeden beglücken damit, also das ist eher sehr vorsichtig, was zu sagen, und sehr zurückhaltend. Und das ist da auch oft nicht der Fall, sondern das, abgesehen davon, dass dann auch gut vermarktet wird natürlich und dergleichen, aber auf jeden Fall will man zumindest die Menschen zwangsbeglücken fast. Weil ich meine, bei vielen sicher aus innerster Überzeugung heraus, ich meine, sie glauben das, weil sie es in sich spüren. Und
innerster Not würde ich ja sagen, bei Scientology zum Beispiel, die haben ein ganz starkes Bedürfnis, irgendeine gewisse Sache, sie habhaft zu machen, irgendwas zu greifen. Und auch so.
Ja, ja, ja.
Und dann musst du halt immer mehr Kohle reinstecken und wird halt schamlos ausgebaut. Das ist ein Wirtschaftsbetrieb.
Ja, natürlich, ja, ja. Jeder
Kurs kostet extrem viel,
wenn
dann immer doch das Sammeln und das. Ja.
Aber es kommt ganz billig
an. Richtig, ja, ja. Ja, ja, klar. Sie haben also das Mittel, dass das natürlich fast wie eine Droge wirkt. Das heißt, du wirst süchtig drauf. Du kommst seelisch nicht mehr los davon. Das ist ganz, ganz typisch. Und
das ist eine der wenigen Sachen, wo man sagen kann, das hat fast nur Nachteile.
Ja.
Fast nur böse eigentlich.
Ja, also auf die Wirkung auf den Menschen ist in jedem Fall zum größten Teil negativ. Also, weil es wirklich einfach das Ich unterminiert. Das ist schwierig, aber das liegt wirklich an der Atmosphäre dort. Das streut natürlich aus, sicher manche übersiedeln dann irgendwo anders und gründen ihre Filialen. Also es heißt nicht, dass man nicht irgendwo in Mittelamerika oder sonst wo dann einmal wem findet, der das macht, das ist schon klar, aber von dort geht es eigentlich aus. Also gerade diese Seite. Während so, was Philadelphia, Boston da Ostküste herauf ist, das ist im Grunde die traditionelle im Grunde britisch-freimaurerische Richtung, die dahinter steckt irgendwo. Also das sind alte Kräfte. Ich meine, natürlich haben sie die dann selbstständig gemacht und sind auch im Gegensatz zu den Briten, aber vom Gehalt her ist da einfach sehr viel noch von dem drinnen.
Was hat denn das Freimaurerische für Charakter insofern?
Naja, das Freimaurerische, also zumindest in der angelsächsischen Prägung, hat den sicher nicht ganz unrichtigen, die ganz unrichtige Auffassung, dass halt die englischsprachigen Völker in dieser Kulturepoche zumindest die Führenden sind oder sein sollten, weil sie also einfach die entsprechenden geistigen Qualitäten haben und sie versuchen das Erdenleben so zu organisieren, dass sie also da die größte Entfaltungsmöglichkeit finden und dadurch auch Einfluss zu nehmen auf die Politik und so weiter, auf die Wirtschaft und dergleichen, das dann noch zu ordnen. Also da, das sind Dinge, die laufen schon über Jahrhunderte im Grunde. Und da gibt es sogar Strategien dahinter, die über Jahrhunderte geplant sind im Grunde. Und nicht alles natürlich auf der Schiene läuft, weil ja nicht alles gelingt, Gott sei Dank. Man kann auch nicht jetzt im Extremsinn sagen, dass das also bewusst böse gemeint ist. Sie sind einfach davon überzeugt, dass das ihre Aufgabe ist. Und zweifellos sind die englischsprachigen Völker ein Teil der Völkerschaften, die einen wesentlichen gestaltenden Einfluss halt haben in unserer Zeit. Das ist nicht zufällig, das hat bis zu einem gewissen Grad eine Berechtigung, es ist halt eine Einseitigkeit. Und das versuchen sie halt durchzuziehen. Und natürlich, wie bei allen heutigen solchen Logen und Ding, haben ja die meisten Mitglieder keine wirkliche tiefere geistige Ahnung von den Dingen. Aber es sind einige wenige natürlich schon, die das kennen, die Quellen auch wirklich dann. Und da geistige Impulse hineinbringen können, die dann Programm sozusagen werden. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass auch selbst diese alten Rituale, die gepflegt werden, natürlich trotzdem eine gewisse Wirkung haben. Ich meine, das ist genauso wie der Kultus in der Kirche eine gewisse Wirkung hat. Und wenn man drin sitzt, kann man sich dem nicht, da kann man nur so sagen, mir geht die Kirche nichts aus, wirkt trotzdem, bis zu einem gewissen Grad. Da muss man schon geistig sehr stark und sehr wach sein. Wenn ich ganz wach und bewusst drin sitze, dann sagt Steiner immer, am schlechtesten ist in der Kirche schlafen. Naja, klar, weil dann unbewusst von den Impulsen ergriffen wird. Damit schimpft er jetzt nicht immer über die Kirche oder so. Ich meine, es hat jetzt Plus- und Minusseiten. Und so wie sie jetzt ist, setzt sie auch was vor, was vielleicht noch durchs Mittelalter hin richtig war, was aber für die heutige Zeit so nicht mehr richtig ist. Oder was neue Formen brauchen würde und Dinge.
Also nicht einschlafen, bitte.
Also nicht einschlafen, noch wirklich. Das ist
es. Und die Vorschützen, eben den Engel bitten, um dass man nur das Licht wahrnimmt. Das ist ja auch...
Sicher, ja, sicher.
Eine Gruppe ist, wenn man weiß, dass nur Hass ist, dass man sich eher da wirklich auch mit den Kräften des Lichts, wenn man es so bezeichnet, oder Energie und auch um Schutz bittet, weil ich finde, man kriegt den Schutz ja auch, wenn man darum bittet.
Natürlich, ja.
Und wenn man dann eher in diesem vorher sich wirklich 10 Minuten oder eben diesen Schutz so aufgebaut hat, dann ist man ja auch dementsprechend gewappnet.
Ja, nein, ist richtig. Ja. Nein, man muss eben bewusst sein, dass man aktiv was tun muss, ja.
Genau.
Also das Gefährliche ist es, so plätschern lassen und Ding, das ist
bei... Auch, bei für das Richtige rein ist nicht das Wort.
Ja, das ist richtig, ja.
Das muss man vielleicht noch...
Ja, das ich in der U-Bahn und ich mache auf, denke, oh Gott, das wird habe ich jetzt immer Schutz gemacht.
Nicht falsch verstehen, ich nehme das meistens einfach immer anders wahr. Also natürlich funktioniert so eine positive Affirmation, ne? Das ist ganz klar. Es macht zum Beispiel nichts, es bringt nichts, wenn man sagt, ja, das schaffe ich sicher nicht.
Nein, das ist richtig, ja, das ist richtig.
Aber natürlich hilft so eine Affirmation, um dann in dem Moment selber die Initiative zu ergreifen und Sachen mit dem Bewusstsein zu durchdringen sozusagen. Ja. Also ich glaube, dass das Bitten allein sozusagen nur eine Affirmation sein kann, die dann dazu führt, dass du halt dann in dem Moment dann auch selber die Initiative ergreifst.
Ja,
also, ich komme voll zu drucken und sage, ja, warte mal kurz.
Ja.
Dein,
oder eben, dass du eben mit dem verbunden bist und dass du es nicht aufnimmst, dass der so auf Lust hat, wenn der lauter Leute in der U-Bahn da.
Ja.
Du schützt, da kriege ich nur den Engel, der
aus dem Kranz hat, hast du jetzt nicht geschützt. Was soll der Anthroposophie sagen? Nebenübungen. Das sind...
Das nehme ich nicht an, und das auch nicht.
Das ist,
und jetzt bitte ich, dass ich das alles wieder loswerde.
Ja. Genau.
Ja, Nebenübungen sind eben meiner Meinung nach eh das, was am zuverlässigsten
wirkt. Ja, absolut. Absolut.
Ich glaube, dass halt, also du brauchst einfach diese, du brauchst erstens mal diese gute Stimmung, du brauchst erstens mal diese gute Überzeugung und dann macht ihr ein Werk so auf die Art. Und das sind halt die Nebenübungen, glaube ich. Ne? Insofern.
Ja.
Kein Widerspruch.
Nein, eh nicht.
Aber du kennst, wenn du nur im warmen, ist es nichts Besonderes. Wenn ich meinen Chef habe als anderen, der hat es auch mal, ich glaube, ich habe was an, ich muss mir da grenzen, bin froh, dass ich das wahrnehme und das nehme ich jetzt nicht an von dir. Das,
ja. Ja, ja, ja.
Kann ich dann auch abholen, wenn ich abholen denke, dann will ich eigentlich jetzt eine Resonanz von mir. Geht eigentlich die Resonanz, dass ich ihm anlächle und sage, oje, ich werde schauen, ich glaube, die Augen sind sehr wichtig, also das haben sie mir gestern gesagt, das ist wichtig. Dann trage ich um, denke mal, könnte man es abholen und
das
würde ja auch setzen sie sich, denke mal, sie haben doch gesagt gestern, das sollte ich fertig machen. Das setzen wir natürlich nicht, denke mal,
ja, 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 genau.
Gott sei Dank habe ich es geschafft, ihn nicht anzubringen. Ich danke dir Gott.
Und dass ich, ja, das ist die Diffusion-Initiative.
Richtig, ja, ja.
Ich habe
mich ewig sehr oft geliefert.
Solche Anlässe, das zu trainieren, eine Kriegerfahrung.
Ja, das Leben schweigt schon dafür. So, ja. Gelegenheiten gibt es genug.
Bleibe gelassen, nimm es nicht persönlich. Ja, ja, er hat einen schlechten Tag und er meint nicht mich. Mich kann er nicht meinen.
Genau.
Gott heilt, das kann nur seine Mutter gemeint sein. Und ich bin doch nicht seine Mutter.
Genau.
Ich glaube, das ist die Ehefrau.
Naja, also nicht verheiratet. Also dann kann es die Mutter sein. Also gut. Dann ist er noch grantiger bei dem anderen. Ich denke mir, ja, ich kenne ihn ja eigentlich eh was anderes an. Aber ich lächle.
Ja, genau.
Aber das ist ja eine gefreute Sache, wenn der. Ja. Mhm. Man kriegt aber auch immer Dinge geliefert, die man, heute haben wir schon genug geliefert gekriegt. Nicht? Also, dann.
Ja, ja.
Wir haben einen großen Fehler gemacht und haben am Telefon gesagt: Du mal, ich bin krank, ich bin gerade erst aufgestanden, ich bin nicht emotionaler kurz geworden. Aber ich
bin auch gut. Sehr gut. Passt.
Ja, also es
ist. Aber machen wir weiter.
Ja, machen wir weiter.
Ja, ja. Ja, also das heißt, wir Menschen sind jedenfalls in einer besonderen Situation und das heißt, das ist der Punkt auch, wo wir uns von den anderen geistigen Wesenheiten unterscheiden, egal wie hoch sie über uns stehen. Das ist der Punkt. Und vor allem heißt es auch deutlich, es wiederholt sich nicht einfach so immer die Entwicklung, weil sonst könnte man sagen, okay, also jetzt haben wir hier ihre Menschheitsstufe am alten Saturn durchgemacht, dann sind sie aufgestiegen zu Engelwesenheiten auf der alten Sonne, dann sind sie Erzengel geworden auf dem alten Mond und jetzt sind sie Urenkel. Urenkel, nicht die Urenkel, sondern die Urenkel. Und so, und jetzt sind halt wir dran und jetzt sind wir Menschen und das nächste Mal sind wir Engel und dann sind wir Erzengel und so weiter. Und das geht immer ewig so weiter.
Das sind immer mehr Engel.
Naja, ich meine, es gibt eine vergleichbare geistige Entwicklungsstufe, aber es ist doch eben völlig anders. Es ist völlig anders. Daher sind die Wesenheiten, die jetzt Engel sind ganz andere als die Wesenheiten, die auf dem alten Mond Engelwesenheiten waren. Und das heißt, es gibt immer, das ist nicht so, Engel ist nicht gleich Engel sozusagen. Das stimmt schon, wir werden in der nächsten Entwicklungsstufe, das heißt, wenn unsere Erdentwicklung einmal fertig ist und in die Vergeistigung geht und nach dem Geistigen wieder ein neuer Schöpfungsprozess beginnt und eine neue Welt heraustritt, dann werden wir sicher nicht mehr so als körperliche Wesen herumrennen in der Welt, das heißt, wir werden einen engelartigen Charakter haben, von mir aus soll man es als Engel bezeichnen oder wie auch immer, aber wir werden jedenfalls ganz anders sein als die heutigen Engelwesenheiten. Das ist nicht einfach so, dass immer das Gleiche sich wiederholt, sondern es gibt immer wieder neue Variationen. Das Besondere bei uns ist eben, dass wirklich dieses Einzelwesen jetzt über den unmittelbaren Zugang zur Schöpfungsquelle verfügt und daher über die Freiheit verfügt. Und damit ist aber schon die nächste Schöpfung, an der wir sozusagen an unterster Peripherie schon mitwirken. Ich meine, wir wirken eigentlich jetzt schon mit. Weil es ist so, dass die Erdenschöpfung, was jetzt noch an schöpferischen Prozessen in der Erde, also im Erdenfeld passiert, wesentlich durch den Menschen bedingt ist. Nicht immer bewusst noch, aber es sind die Schöpfungskräfte, die jetzt noch auch selbst in die Natur hineinkommen, gehen bereits durchs menschliche Ich. Und wirken. Also, und wirken eben noch, um die Erdentwicklung zu einem guten Ende zu bringen, sozusagen. Ich meine, es ist die Erdentwicklung sowieso schon über ihren Höhepunkt darüber. Also wir sind schon über die Lebensmitte sozusagen unserer Entwicklung Erde inbegriffen. Aber es braucht natürlich immer noch einen Zufluss an schöpferischen Kräften, damit das Ganze nicht frühzeitig zusammenbricht. Ich meine, wenn man jetzt ein bisschen schaut, was wir Menschen alles treiben, hat man das Gefühl, dass wir es eher noch beschleunigen wollen, aber es gibt trotzdem genug Kräfte, die dem entgegenwirken.
Da hat man immer das Gefühl, das Grün ist diese Gegenmacht. Ich glaube, das müsste mehr.
Das Grün, ja. Ja, die Natur, das ist richtig. Das ist richtig. Und da müssen wir was für die Natur tun. Ich meine, das ist ja zum Beispiel der Gedanke, der hinter der biologisch-dynamischen Landwirtschaft steckt. Da geht es ja nicht primär darum, also jetzt habe ich ein gesundes Essen und Ding, das ist der Nebeneffekt eigentlich. Der eigentliche Grund ist eine Heilung der Erde. Das heißt, den Zerstörungskräften, die naturgemäß schon da sind, die jetzt auch durch den Einfluss des Menschen da sind, weil wir eben nicht nur die aufbauenden Impulse reinbringen, sondern zurzeit ist also mehr abbauende, dem entgegenzuwirken und heilend zu wirken auf die Erde. Das ist das primäre Ziel. Und als Dankeschön sozusagen gibt es halt dann auch ein gesundes Essen von mir aus und so weiter. Aber es ist nicht die Prämisse, also wie komme ich zu einem gesunden, giftfreien Essen, damit ich möglichst lang lebe. Das allein wäre Egoismus. Sondern der Grundgedanke ist, wie heile ich die Erde. Dann ergibt sich sowieso als Folge, dass ich ein zuträgliches Essen auch kriege. Aber das ist nicht der Zielgedanke, von dem das eigentlich ausgeht, die ganze Geschichte. Sondern es entsteht aus dem Bewusstsein, dass eben im wahrsten Sinne des Wortes das reine Naturgeschehen abgelöst wird durch ein Kulturgeschehen und alle Kultur, wie es man beginnt, beziehungsweise endet von mir aus auch mit Agrikultur. Dort hat es angefangen, mit der Kultivierung des Bodens, und das müssen wir bis zum Ende auf jeden Fall durchführen. Aber in einer, geht jetzt nicht ums Pflügen oder so, aber es heißt, die Natur bedarf unserer Pflege in einer gewissen Weise. Wenn wir sagen, gut, am besten weiß der Mensch, zieht sich zurück und lässt die Natur Natur sein, die weiß sich schon selber zu helfen. Das wird nicht funktionieren. Das würde nicht funktionieren. Ich meine, das wird sowieso nicht passieren, aber es würde ja auch nicht funktionieren. Also wenn wir sagen, wir verzichten jetzt auf alle Technik, wir ziehen uns zurück, gehen wieder in die Höhle und schauen, dass die Natur jetzt wieder selber tun kann. Das würde nicht ausreichen. Sie würde zugrunde gehen, frühzeitig. Sondern sie bedarf des Menschen. Ich meine, dass wir jetzt mit unserer Technik und vielem, was wir tun, jetzt gerade in die Gegenrichtung arbeiten und noch mehr zerstören, ist ein anderes Kapitel. Aber
das gehört vielleicht auch zur Entwicklung des
Bewusstseins. Es gehört zur Entwicklung des Bewusstseins dazu, ist ganz richtig. Ein gewisser Zerstörungsprozess muss auch sowohl in uns als in der ganzen Erde sein, damit das Bewusstsein entwickelt werden kann. Das Bewusstsein, das notwendig ist, also um diese Freiheit auch wirklich realisieren zu können, weil ich habe nichts von einer Freiheit, von der ich nichts weiß, nicht wahr? Das im Ich liegt zwar potenziell die freie Schöpferkraft drinnen, nur wenn ich nichts weiß davon, wenn ich das Bewusstsein dafür nicht habe, nutzt mir das nichts. Ja, man nur denken an die Philosophie der Freiheit vom Steiner, nicht wahr? Wo es darum geht, da geht es also um die Frage der menschlichen Freiheit und so weiter. Und zitiert er dann alle möglichen Philosophen. Also gut, da gibt es halt die Naturgesetzlichkeit, also folglich kann der Mensch keine Freiheit haben, sagen die einen. Die anderen sagen, ja, aber der Mensch unterliegt der Notwendigkeit seiner Charakteranlage, also ist auch nicht frei. Ein Dritter sagt sogar, ja, der Mensch er kann schon tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will, weil sein Wollen immer durch Motive bestimmt sind und die zwingen ihn sozusagen. Und wurscht, also es gibt alle möglichen Ansichten, warum der Mensch nicht frei sein kann. Und dann sagt der Steiner, aber alle die Herrschaften haben eines nicht berücksichtigt. Sie haben nie gesprochen über den Menschen, der über die Gründe seines Handelns bis zur letzten Wurzel Bescheid weiß. Der erkennt, warum er es tut. Wenn ich lückenlos weiß, warum ich etwas tue, dann wird die Handlung frei. Das heißt, dieses Erkennen muss ich voraussetzen können. Darum redet er dann in der Folge über das Denken und so weiter, über den Erkenntnisvorgang überhaupt, weil es sonst sozusagen gar keinen Sinn hat, darüber zu reden, weil zum Erkennen muss ich mir auch letztlich des Denkens bedienen, also muss ich darüber reden. Daher sagt er auch, dass die Freiheit fängt im Denken an, weil dort das Bewusstsein beginnt. Ich kann nicht unbewusst frei sein. Das geht nicht. Freiheit erfordert auch das ganz wache Bewusstsein. Und um das zu erwerben, sind wir da auf Erden und überwinden die ganzen Schwierigkeiten und stoßen an und stoßen uns an der Welt, um wach zu werden, um Bewusstsein zu entwickeln. Weil das könnten wir rein im Geistigen in diesem Grade nicht. Ich meine, auch das ist der Unterschied natürlich in der Entwicklung der Wesenheiten, die vor uns die Menschheitsstufe durchgemacht haben, dass wir die Ersten sind, zumindest jetzt in unserer planetarischen Entwicklungskette, die Entwicklung in einem Körper durchmachen, der auch das feste Erdelement in sich trägt. Das heißt, der wirklich was Totes in sich trägt sogar, der, was fast Totes. Und da stoßen wir uns am meisten dran, weil die Wesenheiten, die auf dem alten Mond, also das uns vorangegangene, die uns vorangegangene Entwicklungsperiode, die hatten einen Körper, der nur bis zum Flüssigen verdichtet war. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass diese Wesenheiten, die damals ihr Ich durchgemacht haben, die jetzt die Engelwesenheiten sind, dass die nicht in einem einzelnen Körper verkörpert waren, sondern sozusagen ihre Fühlfäden in mehrere solche Leibesgefäße hineingesteckt haben. Und daher schon ein viel diffuseres Bewusstsein entwickeln natürlich, als wenn ich in einen Körper hineingequetscht bin und der ist noch dazu mit festem Erdelement vollgestopft.
Darf ich da noch fragen?
Ja.
Ich habe da ein Buch gelesen, den verlorenen Seelenanteil suchen.
Ja.
Aber wenn man in dem erlebt, als Kind oder wenn man auch als Erwachsener, was eigentlich zu viel ist, dann kann man ja einen Seelenanteil abspalten.
Ja.
Mir war noch, ist das, oder habe ich das, ich muss noch mal lesen, wo wird da abgespalten? Das war mir nicht klar. Dass man dann auch mal, dass man eben dann immer sich verloren fühlt, dann auch
ja,
nicht ganz, und dass man eben diesen Seelenanteil auch eben schamanisch oder eben wieder zurückholen kann, mit diesem Bewusstsein, dass jetzt man das hat, man es überlebt, und dass man das dann eingrenzt und dass man dann eine andere Qualität des Wahrnehmens ermöglicht.
Naja, das ist das, was eigentlich in den Mysteriendramen so schön geschildert wird. Ja, das ist einerseits die Geschichte mit dem Doppelgänger, das ist halt so das Grundding einmal, das heißt, das ist ein Seelenteil von uns, den wir letztlich im Unterbewusstsein tragen, den wir also sozusagen verdrängt, weggesperrt haben, der aber da ist und der eigentlich selbstständig agiert.
Und wenn man zum Beispiel als Kind abgelehnt wird und irgendwie das auch immer gespürt hat und das ist eigentlich ein Grundthema, obwohl es eigentlich zum Beispiel die Mutter ist, dass du die eigentlich ablehnt, obwohl
ja,
es eher liebt, dann suchen, also ich
ja,
sehe das so, dann suchen eigentlich auch Männer, Frauen, egal, immer einen Partner, der einen auch ablehnt, das erinnert dann an die Mutter oder den Vater.
Ja.
Dass das auch ein Seelenanteil ist, der eigentlich erkannt werden müsste, dass das
richtig, ja, richtig,
ein Fehlerplatz ist. Also das ist unnötig. Man, entweder die liebt mich eh nie.
Ja. Richtig,
oder
ja, ja.
Eben auch zu erkennen, das ist ein Wiederholen von meinem Thema, von meiner Mutter oder von meinem Vater.
Ja,
also, der liebt mich und der hat mich abgelehnt und ich suche immer Leute, die ich liebe, oder glaube, die mich lieben, und ich brauche immer die Ablehnung. Das habe ich bei meinem Chef. Ja, jetzt doch. Das ist aber schwierig. Ja. Er braucht nämlich unterbrochen von mir Ablehnung. Ich denke mir, das ist so anstrengend. eigentlich
die jetzt die Abwendung?
Du kannst schon, ja.
Ja, das, die nein, das stimmt schon, ja, ja.
Aufgetrocknet immer. Da für mich, setzen Sie sich denn mal, ich setze mich sicher nicht. Wollen Sie nicht einen Kaffee im nächsten Moment? Da hat irgendwie ein Huscher.
Ja. Nein, das stimmt schon. Ich meine, das ist halt der Punkt, dass wir von überhaupt von unserem ganzen Seelenwesen wissen wir einfach viel zu wenig in der Regel. Also das heißt, Bewusstsein zu entwickeln ist die Hauptaufgabe unserer Zeit insbesondere. Nicht umsonst nennt Steiner unser Zeitalter das Bewusstsein, Seelenzeitalter. Und das heißt, jetzt ist der Aufbruch dorthin immer mehr, auch in die eigenen Seelentiefen natürlich zu schauen und da auch den unangenehmen Dingen zu begegnen. Ich meine, da sind viele Dinge drin, da sind natürlich drin Kindheitserlebnisse, die man verdrängt hat, da sind aber auch drinnen eben Dinge, die aus früheren Inkarnationen kommen. Da ist eine ganze Menge, was in uns nachwirkt und was uns dann auch hinführt, wieder zu bestimmten Leuten dadurch. Eben genau dadurch passiert ja die Schicksalsführung. Ich meine, das einen großen Teil machen wir eh selber unbewusst, indem unser Unterbewusstsein uns genau dort hinführt, wo wir den Leuten begegnen können oder wo so Situationen auftauchen, die wir gerade brauchen, wo wir gerade unsere Prügel brauchen.
Ich habe einen wichtigen Gedanken, wenn man pflegt, Pflanzen zum Beispiel,
ja.
Wenn man weiß, dahinter ist eine Wesenheit, die eigentlich
diese ja.
Pflanze
ja.
gestaltet, wenn man
ja.
denkt, dass es nur was aus dem Kern,
also aus dem
Samen sowas rauskommt, die da arbeitet, dann geht man viel vorsichtiger dann irgendwie damit um und weiß, dann kann ich nicht mehr dorthin
ja.
kommen.
Ja.
So ähnlich ist es ja auch im Menschen, dass er fast eher eine Pflanze ist, der dann das dann auch zum Selbstbewusstsein.
Ja. Nein, das
wenn man so umgeht mit der Pflanze, nur ganz kurz, dann, wenn man mit dieser Pflanze so umgeht, könnte man auch lernen, auch mit Menschen so ein bisschen vorsichtiger umzugehen.
Das ist richtig, ja.
Heranwachsen.
Das ist, ja, absolut.
Sprösslingen quasi.
Absolut. Das heißt, einem Menschen Zeit geben, sich zu entwickeln, zu wissen, dass ein Mensch für bestimmte Dinge auch Entwicklung braucht. Nicht gleich sagen, du, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das kannst du nicht, das musst du anders machen, das musst du anders machen, das musst du anders machen, das musst du anders machen. Kann ich natürlich sagen als Chef oder als sonst was. Aber dann, es wird mir oft nichts nützen, weil er es nicht kann, weil er erst einen Entwicklungsprozess durchmachen muss, der vielleicht 10 Jahre dauert. Ich meine, da kann ich sagen, ich habe vielleicht einen falschen eingestellt. Gut, das ist... Da müsste ich halt ein guter Menschenkenner sein, oder der im Personalbüro sitzt.
Der Mensch kommt da später drauf und sagt dann, boah,
ja, natürlich. Das natürlich. So. Nein, das ist ganz wichtig. Und man muss das reifen lassen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, in der Sprachgestaltung oder wie, ich werde nie was korrigieren, von dem ich den Eindruck habe, dass das jetzt nicht bewältigbar ist. Was brauche ich denn jetzt so, das war Mist, das ist eine Katastrophe, Ende. Ich weiß, das nutzt mir jetzt überhaupt nichts. Er muss 5 andere Sachen vorher machen. Was soll das? Damit muss man gar nicht belasten. Das ist völlig sinnlos. Sondern lieber daran erkennen, welche anderen Dinge sind vorher. Welche Unterstützung kann man da vielleicht geben? Oder da bei einem Schüler oder wo? Und da nützt mir auch nichts, wenn ich sage, ja, aber laut Stundenplan, laut Lehrplan müsst ihr das jetzt genau da kennen. Ja. Aber wer mich dann eh am Kopf stehen können, wird es einfach nicht zusammenbringen, Punkt. Und da gebe ich wieder einen 5er, okay, gut. Ich meine, so läuft es ja in der Regel. Ich muss halt sehen, dass manche Leute bei bestimmten Dingen vielleicht einen längeren Entwicklungsprozess brauchen oder gewisse Stufen noch nicht durchgemacht haben. Dann muss ich schauen, dass sie es möglichst durchmachen können. Und sicher alles in einem Rahmen irgendwo, aber nur sozusagen nach Vorschrift, was sein sollte, das funktioniert mit Menschen nicht. Also in dem Sinne sind wir alle lebendig uns Entwickelnde und auf das muss man Rücksicht nehmen. Und da gibt es kein, man muss voraussetzen können. In der Praxis funktioniert es dann eh meistens nicht. Ich meine, das ist halt der Punkt. Also, und das auch für sich selbst zu wissen, nämlich auch mit sich selbst Geduld zu haben. Und er sagt, ich will zwar unbedingt morgen das Rauchen abgewöhnen, ich will nicht mehr. Gut, jetzt fängt das auch nach drei Wochen, nach vier Wochen hat er auch der doppelt so viel als vorher. Da, es muss die Zeit reif dazu sein. Das ist nicht einfach was, was sagt, jetzt von heute, das wird in der Regel nicht funktionieren. Weil wenn er den Reifegrad hat, sozusagen, dann braucht er den Entschluss gar nicht mehr fassen, dann lässt er es einfach. Oder er macht es, weil es eh kein Problem ist, wurscht, was auch immer. Aber dann ergibt sich das von selber. Aber es ist immer ein typisches Zeichen, wenn man so mit Gewalt, jetzt fangen wir sie an, drei, vier Wochen zu kasteien und Ding und mit Gewalt und ich unterdrücke alles, was eigentlich ich bin und der Punkt, an dem ich stehe und nachher ist es noch katastrophaler. Weil das eigentlich nur die Gier noch verstärkt. Das ist auch der Fehler einer falschen Askese. Weil so gut, also ich lebe ganz enthaltsam und denke nur Ding. Und wenn ich nicht reif dazu bin, dann tue ich nichts anderes als die Begierde im tiefsten Innern stören. Das kann sogar ein sehr raffiniertes Mittel sein, um ja das Lustempfinden zu steigern, dann irgendwo schon bei der kleinsten Kleinigkeit. Und dann ist das Problem nicht bewältigt, sondern vergrößert. Also da muss man sich eingestehen, es braucht einfach einen Entwicklungsweg, der vielleicht ein ganzes Leben sogar dauert. Ja, und? Und? Ja, das ist so schön gesagt, das ist nicht die ganze Ewigkeit mein. Weil nützen das am Ende nichts. Ich meine, man kann eine Pflanze nicht aus dem Samenkorn die fertige Rose rausziehen oder was. Das wird nicht funktionieren. Da kann ich noch so fest anziehen drauf. Dann ist es tot, dann ist es kaputt. Aber es wird nicht gehen. Und im Menschenleben geht es genauso wenig. Es sind Entwicklungsprozesse. Und die kann man sicher beschleunigen, natürlich. Oder ich kann es auch durch Trägheit verlangsamen. Das ist schon klar. Also ich meine damit nicht jetzt sozusagen sitzen, warten, dass die Zeit vergeht und das wird schon wachsen. Das wird auch nicht funktionieren. Also ich muss halt das Pflänzchen pflegen auch und kultivieren. Und gießen, ja genau.
Ich habe es zu viel gegossen.
Ja, das kann auch passieren. Ja. Das kann auch passieren. Nein, darum, für die Zukunft ist das Wichtigste. Also Selbstentwicklung in die Hand nehmen und das eigene Pflänzchen großziehen. Das. Und da in anderen ein Beispiel sein. Ich meine, das
Nutzhanf zum Anschließen, also zum Grünen, nicht wahr? Weil auch um die Luft auch
so ja. Ein bisschen zu machen. Ja, ja.
Das soll auch den Boden fruchtbarer machen.
Richtig, ja. Richtig. Und da kann jeder auch seinen speziellen Platz finden, wo er mit seiner Selbstentwicklung aber zugleich auch was für die Gemeinschaft leistet. Und dessen muss man sich auch sehr bewusst, weil viele sind wahnsinnig idealistisch, haben aber keine Ahnung, welche Fähigkeiten sie überhaupt haben und packen dann Dinge an, die völlig hirnrissig sind, weil sie es einfach die Fähigkeit nicht dazu haben. Und nicht merken, dass sie noch 20 Jahre brauchen, bis das irgendwie brauchbar ist. Und sie könnten ihre Kräfte vielleicht auf einem anderen Feld viel sinnvoller einsetzen. Das ist auch also nicht gleich voll Enthusiasmus überall bei allen mit in jede Richtung und abpacken und sie nicht überlegt haben, steckt das in mir drinnen? Ist das erstens einmal mein Schicksalsweg, entspricht das meinen Fähigkeiten? Weil dann bin ich eher ein Klotz am Bein den anderen, die wirklich was arbeiten. Aber das kann auch sehr leicht passieren. Also da und das geht nur durch entsprechende Selbsterkenntnis, also Bewusstsein auch entwickeln. Das ist genau das Thema der Philosophie der Freiheit. Erst einmal ein Bewusstsein entwickeln über die Gründe meines Handelns, wirklich Dinge nicht nur aus einem Gefühl heraus, aus einer Emotion heraus, das ist wichtig und das ist toll und hurra, ja, da hat mich schon der Luzi irgendwo und führt mich irgendwo hin. Sondern ich muss genau mich kennen so weit, dass ich sage, das ist meine Richtung. Nicht, dass ich nicht etwas lernen muss auf dem Weg, aber dass ich auch spüre, was ich noch alles lernen durchmachen muss vielleicht, um das zu können, ganz konsequent. Und nicht blind einfach reinstolpern in irgendwas und das gehört also auch dazu. bei aller Begeisterung, bei aller Freude, weil oft sind die großen Idealisten, mit denen man am schwierigsten was anfangen kann, weil die wollen alles abpacken, alles von lauter Begeisterung und stehen im Grund immer noch im Weg herum. Und du kannst die auch noch mitbetreuen, weil sie lauter Blödsinn machen. Ich sage das jetzt sehr brutal, aber das gehört auch zur Eigenverantwortung dazu, dass man diese eigenen Kräfte einschätzen lernt immer mehr. Also wir sind auf uns verwiesen, letztlich irgendwo. Aber das ist auch toll auf der anderen Seite. Das zu erkennen. Und ohne unbescheiden zu sein, zu sehen, dass das eben trotzdem auf seine Weise eine ganz andere Qualität ist eben als bei den anderen geistigen Wesenheiten. Und das heißt, dass wir dadurch auch einen ganz besonderen Platz in dieser Riege haben, auch wenn wir noch so klein sind. Aber einen wichtigen, den niemand anderer ausfüllen kann. Wenn wir ihn nicht erfüllen, dann erfüllt ihn eben niemand, dann fehlt es im Gesamtplan sozusagen. Und das gilt schon jetzt für unser Erdenleben. Wenn wir versäumen, unser Potenzial auszuschöpfen, entweder wenn wir sagen, ja, ich kann eh nichts, sitz halt da und warte, bis die anderen machen, oder vor lauter Begeisterung völlig in die falsche Richtung rennen, das ist beides gleich problematisch. Sondern sehr viel Bewusstsein zu entwickeln, wo liegen meine Fähigkeiten, wo liegen meine Möglichkeiten, und dort probiere ich mich. Da kommen sicher viele Dinge, mit denen ich nicht rechne und wo ich mir einfach was einfallen lasse. Aber wenn ich einmal die halbwegs die Richtung finde, die in meinem Schicksal drinnen liegt, dann wird es trotzdem funktionieren. Dann funktionieren auch Dinge, die vorher unmöglich scheinen. Das geht. Das heißt, Selbsterkenntnis heißt auch erkennen, irgendwie, was im eigenen Schicksal drinnen liegt an Aufgaben. So ein Gespür zumindest dafür zu kriegen.
Das ist ziemlich schwierig.
Das ist mordsschwierig.
Meistens sind wir eingedeckt, vor allem mit der Arbeitswelt.
Ja, also natürlich.
Natürlich. Fast unmöglich. Also, entweder hast du ein wahnsinnig gutes Spiel für das, was keiner hat eigentlich, oder dass es kriegt, dass du mal so Bildungskarenz machen kannst. Da kommst du vielleicht am Ende dieses Jahres, das man mindestens braucht dafür, vielleicht drauf, was du dann
willst. Ja. Ja, nein, es ist immens schwierig. Nein, es ist gar keine Frage. Und unsere.
Das heißt, du kriegst ja kein Geld bei der Bildungskarenz.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube
schon. Irgendwas kriegst du, oh ja, schon. Ich habe
mich auch gesehen vom letzten Jahr. Angeblich 80% vom letzten Jahr hat der Mobilität, haben die Elisabeth.
Ja.
Ich bin selbstständig, ich kriege gar nichts.
Auf ein Jahr kann man das aber nur
machen. Ja, genau.
Und da muss man einen Kurs machen.
Ja, man muss ein gewisses Kontingent nachweisen, ja. Klar.
Von
einem Kurs, ja. Klar. Also es ist nicht sozusagen ein Jahr Urlaub.
Ja, kostet ja auch was. Also dann kriege ich nicht 80% von meinem Gehalt mit dem Leben.
Ja, kommt darauf an, was. Weiß nicht, also das weiß ich jetzt auch nicht.
Die ehrenamtliche Arbeit fällt da drunter, glaube ich.
Ja.
Ich glaube, da fällt eine ehrenamtliche Arbeit drunter.
Also eben beim Pflegen.
Irgendeine Form von Ehrenamt. Das muss man mal nachschauen, ich weiß es nicht genau. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Also da gibt es ehrenamtliches
Pflegen auch. Ja. Also Pflegen, weiß ich nicht, das ist wieder Pflegekarenz, glaube ich, aber das gibt es auch irgendwas. Aber
einfach informieren, ich kann das vielleicht gar nicht so beantworten.
Ja. Ich habe mich erkundigt, weil meine Arbeitskollegin hat es gemacht. Im Krankenstand und meine Kollegin, die auch, wir sind auch gar nicht,
ja.
Ich habe es gar nicht jetzt gegangen.
Ja, gibt's. Naja, gut. Sag einmal so viel für heute. Danke.